Jesaja 29, die Verse 1 bis 14. Jeremia, sehr gut, habe ich extra falsch gesagt. Wer war's? 100 Punkte, super. Nein, also natürlich falsch von mir, nicht Jesaja, sondern Jeremia. Dies sind die Worte des Briefes, den der Prophet Jeremia von Jerusalem sandte an den Rest der Ältesten, die weggeführt waren, an die Priester und Propheten und an das ganze Volk, das Nebukadnezar von Jerusalem nach Babel weggeführt hatte. Nachdem der König Jechonja und die Königin Mutter mit den Kämmerern und Oberen in Juda und Jerusalem samt den Zimmerleuten und Schmieden aus Jerusalem weggeführt waren. Durch Elasa, den Sohn Schaffans, und Gemaria, den Sohn Hilkias, die Zedekia, der König von Juda, nach Babel sandte zu Nebukadnezar, dem König von Babel. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen. Baut Häuser, wohnt darin, pflanzt Gärten, esst ihre Früchte, nehmt euch Frauen, zeugt euch Söhne und Töchter. Nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen. Und betet für sie zum Herrn. Denn wenn's ihr wohl geht, so geht's auch euch wohl. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen und hört nicht auf die Träume, die sie träumen. Denn sie weissagen euch Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr. Wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe, denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe das Ende, des ihr wartet. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und nicht bitten, und ich will euch erhören. Ihr werdet mich suchen und finden, denn wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich will eure Gefangenschaft wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, wohin ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich will euch wieder an diesen Ort bringen, von dem ich euch habe wegführen lassen. Wir wollen beten. Ja, Vater, dein Wort erfüllt sich. Deine Worte sind wahr. Du bist der Wahrhaftige, dein Sohn ist die Wahrheit in Person. Auf dein Wort, auf dich ist Verlass. Du bist der Felsengrund, du bist der Fels Israels, der Grundstein, auf den die ganze Welt gebaut ist. Das Fundament der Gemeinde, das Fundament für eine neue Welt. Und wir danken dir, dass wir auf dein Wort hören dürfen, dass wir nicht wie dein Volk Israel am Wort vorbeigehen, dass wir nicht vorbeihören wollen, sondern wir wollen uns unter dein Wort stellen. Wir wollen hören und gehorchen. Und wir danken dir, dass du uns dein Wort heute Abend sagen lässt, auslegen lässt. Und wir bitten dich für unseren Bruder Hartmut Steeb, dass du ihn segnest, dass du ihm Weisheit, dass du ihm Vollmacht gibst, dein Wort zu sagen, dass du in der Mitte stehst, dass du zum Zug kommst, dass dein Name geheiligt wird und der Name, in dem allein das Heil ist und in dem du das ganze Heil beschlossen hast, Jesus, der Messias ist, erhoben werde, geheiligt werde, verherrlicht werde. Nimm diesen Abend in deine Hand und segne und begegne uns, wie es dir gefällt. Amen.
Haben Sie es noch so vor sich, diesen sehr gewichtigen, gewaltigen Text aus dem Jeremia 29. Er ist ja in eine Situation hineingesprochen, die wir so alle kaum nachempfinden können. Es geht bei diesem Brief, den Jeremia damals an die Verbannten in Babel geschrieben hat, ja nicht um irgendwelche Träume oder unbestimmte Visionen. Es geht um klares Gotteswort. Es geht darum, was Gott, der Herr, den Empfängern damals sagte, aber noch mehr. Gottes Wort hat für alle Menschen aller Zeiten eine klare Botschaft. Darum lohnt es sich auch für uns heute, obwohl an uns der Brief zunächst gar nicht geschrieben war, darauf wirklich zu hören. Wenn ich so in die Runde gucke, dann habe ich den Eindruck, es geht manchen so wie mir. Ich gehöre ja zu dieser begnadeten Generation, bin im Jahr 1953 geboren. Was anderes wie Frieden, Freiheit, Wohlstand, und zwar zunehmenden Wohlstand, haben wir eigentlich nicht erlebt. Nur die Generation so, früher sagte man, trau keinem über 30, die also da schon kräftig drüber ist, die weiß wenigstens noch, dass es im anderen Teil Deutschlands, wir hörten gerade von Sachsen-Anhalt, dass es da immerhin bis 1989 einen ganz anderen Zustand gab. Frieden, ja. Freiheit, nein. Wohlstand, ja, das ist natürlich immer so eine Sache. Wohlstand ist immer sehr relativ. Das kommt immer darauf an, von was man ausgeht. Geht man vom Wohlstand im Westen aus, dann gab es den Wohlstand im Osten nicht. Schaut man den gesamten Osten an, dann muss man sagen, war die DDR das wohlständigste Volk im damaligen Ostblock, soweit man das so sagen kann. Also, das war natürlich etwas, was ja eine ganz andere Sache ist. Aber so richtig aus eigener Anschauung wirklich die Situation vielleicht annähernd ahnen können, die damals das Volk Israel hatte, können ja wahrscheinlich nur jene unter uns, die schon ein bisschen älter sind und schon deutlich im vierten Quartal des ersten Jahrhunderts leben, die erinnern sich ja noch und kennen das je nachdem noch richtig vor Augen, dass es auch mal eine andere Zeit gab. Und weil die meisten von uns gar nicht so richtig das abschätzen können, was es eigentlich heißt, Krieg, deshalb sind wir ja doch, glaube ich, alle so sehr erschüttert, dass der Krieg plötzlich so nah zu uns gekommen ist. Naja, was heißt nah zu uns? Wir müssen heute Abend nicht fürchten, dass hier irgendwelche Bomben fallen. Aber der Krieg in der Ukraine ist ja nur etwa 1400 Kilometer weg von uns. Das ist nicht so viel. Zu viel, um heute Abend noch hinzulaufen, ja. Aber man kommt da relativ schnell hin und von unserer deutschen Ostgrenze her sind es nur 800 Kilometer. Also weniger als einmal so durch Deutschland von Nord nach Süd. Das Erschrecken, dass plötzlich auch bei uns wieder Krieg sein könnte, das wird uns ja irgendwie nahegebracht. Und wir spüren es natürlich an den Menschen, die jetzt aus dem Kriegsgebiet zu uns kommen. Aber ich sag's mal in aller Vorsicht, die Situation damals in Babel war nochmal anders. Da wurde nicht nur das eigene Land zerstört, sondern die Menschen wurden fortgenommen aus ihrem eigenen Land. Verlorene Heimat, zurückgelassenes Eigentum, zerstörte und dezimierte Familien. Und dann kam noch das Schlimme dazu. Man war aus dem Land der Verheißung heraus gefangen, weggeführt worden. Der Tempel als Ort der Anbetung Gottes war weg. Gottesdienst und Priesterdienst waren nicht mehr ordentlich möglich. Nicht nur die Lebensgeschichte, auch die fundamentale geistliche Orientierung war zerrissen. Die Zwangsumsiedlung bedeutete Gefangenschaft, Sklavendienst, Unterdrückung und Leben in einem heidnischen Umfeld. Auch wenn wir also hier noch in riesengroßer Freiheit leben, im Frieden und im Wohlstand, auch wir leben in einem heidnischen Umfeld. Christsein ist nicht mehr selbstverständlich. Nur noch etwa die Hälfte der Bevölkerung in unserem Land sind noch nominell Mitglieder der christlichen Kirche. Und dabei wissen wir natürlich, dass das auch noch nicht sehr viel aussagt. Sie kennen ja diesen alten Witz, aber der ist ja immer wieder, glaube ich, ganz hilfreich. Wenn man in einer Garage geboren wird, ist man noch kein Auto. Wer in einer christlichen Familie geboren wird oder in einem christlichen Land, ist deshalb noch nicht Christ. Das wissen wir natürlich. Nicht nur die Zugehörigkeit zu einer Kirche, auch die christlich begründeten Wertordnungen leiden Schwindsucht. Und das wirkt sich tief gesellschaftsgestaltend aus. Für Beobachter der juristischen Situation in unserem Land war das Urteil des Bundesverfassungsgerichts am 26. Februar 2020 zur Aufhebung der Bestimmungen über das Verbot der Sterbehilfe bei Selbsttötungen so ein Weckruf. Denn da hat das Bundesverfassungsgericht der Autonomie des Menschen, also der Selbstbestimmung, eine so überragende Bedeutung zugemessen, dass der Mensch nicht mehr im Wesen als Geschöpf Gottes angesehen wird, dass menschliches Leben nur als Geschenk empfangen werden und verstanden werden kann, dass Gott der Herr des Lebens ist, der uns das Leben gibt und es auch wieder nimmt und wir es eben nicht einfach unter menschliche Verfügungsgewalt stellen können und dürfen. Das kommt in der Urteilsbegründung des Bundesverfassungsgerichts noch nicht einmal mehr vor. Das wird gar nicht mal mehr erwogen. In Babel damals gab es Leute, die haben ihre Volksgenossen darauf einschwören wollen, sich nicht auf dieses Leben in diesem heidnischen Umfeld einzustellen. Diese paar Jahre, die könne man doch überwintern. Und das Ganze wurde auch schön fromm verbrämt. Gottes Treue würde sie ja bald nach Jerusalem zurückführen, nach Judäa, ins geliebte und von Gott zugesagte Heimatland. Und obwohl das so unheimlich fromm klingt, dass Gottes Güte und Treue sie schnell wieder dorthin führen wird, obwohl es so aussieht, als sei es die Sicht des Glaubens, sie war es nicht. Jeremia, das haben wir gerade gehört, hat diese Propheten schwer abgekanzelt in Vers 8. Denn so spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels, lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen. Und hört nicht auf die Träume, die sie träumen, denn sie weissagen euch Lüge. Jeremia hat dagegen eine ganz nüchterne, fast nach Anpassung riechende Botschaft Gottes ausgerichtet. Und ich nenne jetzt aus der Fülle dieses Textes drei Punkte. Das erste, lebt mit beiden Beinen auf der Erde. Lebt mit beiden Beinen auf der Erde. 72 Jahre lang herrschte ja in der Sowjetunion und nach dem Zweiten Weltkrieg in ganz Osteuropa, einschließlich der kommunistischen DDR, dieser materialistische Marxismus. Also eine Ideologie, die sich auch gegen die christliche Botschaft wandte. Die christliche Botschaft wurde so als die billige Vertröstung aufs Jenseits abgekanzelt. Das Paradies, auf das wollen wir nicht warten im Jenseits, sondern das Paradies soll hier auf Erden geschaffen werden. Dabei haben wir doch längst eigentlich erfahren und könnten es wissen, wer die christliche Hoffnung auf die Ewigkeit als eine billige Vertröstung aufs Jenseits brandmarkt, der kann auch fürs Diesseits nichts Bleibendes bewirken. Nur wer seine Hoffnung auf die ewige Welt Gottes setzt, ist wirklicher Realist. Der hat dann auch Kraft, mit beiden Beinen fest in dieser Welt zu stehen und zu wirken. Und ich sage es ganz offen, ich sehe deshalb schon etwas sorgenvoll, auch in unsere heutige Zeit. Denn auch wenn wir ja denken, wir hätten die Zeit des materialistischen Kommunismus hinter uns gelassen, sitzen wir jetzt nicht wieder ganz neu dieser menschlichen Hybris auf, die meint, mit uns beginne endlich die neue Zeit der Vernunft und der eigenständigen Eigenverantwortlichkeit. Das sind doch Töne, die auch heute erschallen. Den Gottesbezug in der Verfassung, den bräuchten wir eigentlich nicht mehr. Die sogenannte religiöse Formel beim Amtseid von Regierungsmitgliedern, so wahr mir Gott helfe, braucht's nicht. Das Berliner Schloss soll wiederhergestellt werden, aber doch nicht mit dieser Aufschrift auf der Kuppel. Sie wissen, was dort steht und was jetzt relativiert werden soll, wenn es schon nicht verhindert werden kann. Ein Wort aus Apostelgeschichte 4, Vers 12 und Philipper 2, Vers 10. So etwas ungewöhnlich zusammengenommen. Es ist in keinem anderen Heil, es ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben. Denn in dem Namen Jesu, zur Ehre Gottes des Vaters, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Das stand früher auf diesem Schloss auf der Kuppel und es sollte wiederhergestellt werden. Aber wir wollen ja gerne religiös neutral sein. Eine Tafel soll jetzt aufgestellt werden für die Relativierungssorgen. Auf der steht dann, ich darf das zitieren, alle Institutionen im Humboldt-Forum, das drin sein wird, distanzieren sich ausdrücklich von dem allgemeinen Gültigkeits- und Herrschaftsanspruch des Christentums. Das klingt doch in unseren Ohren wie Lukas 19, Vers 14. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. In der DDR hieß das damals, ohne Gott und Sonnenschein bringen wir die Ernte ein. Beim früheren Präsidenten der USA, Obama, hieß es, yes, we can. Angela Merkel sagte 2015, wir schaffen das. Und bei Olaf Scholz hieß in der Neujahrsansprache, wir brechen auf in eine neue Zeit. Eine Zeit, die gut wird, wenn wir sie aktiv gestalten. Denn es macht einen Unterschied, dass wir unser Schicksal entschlossen selbst in die Hand nehmen. Er hat es rhetorisch ein bisschen langweilig hervorgetragen. Das schaffe ich so nicht. Ich springe mal 2 Jahre zurück in der Zeit vor Corona, denn diese jetzige Zeit hat ja doch vieles verändert. Vor 2 Jahren hätte ich gesagt, und für manche gilt es heute, für viele vielleicht auch bald wieder, es gibt so viele Menschen, die unter fürchterlichem Stress stehen, unter Anspannung. Meist kommt der ja weniger aus der Arbeit als aus der Freizeit. Natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regel, ich will niemand zu nahe treten. Man will sich ja keiner Chance berauben, man will ja alle Möglichkeiten mitnehmen, die Sonderangebote nutzen, gleichzeitig alles haben, so Abenteuerurlaub, aber bitte mit Handy und Laptop und alles dann möglichst schnell und gleichzeitig und rasch. Also vielleicht haben Sie das ja auch schon längst gehört, woran es liegt, dass die Leute heute so wenig Zeit haben. Früher hatten ja die Leute eine Lebenserwartung von etwa 40 Jahren und die Ewigkeit. Heute haben sie nur noch 100 Jahre. Und in dieses kurze Leben muss alles hineingepresst werden. Und das Ganze wird dann noch geschürt durch so Weltuntergangsszenarien. Am 27. Februar 2007 titelte die Bild-Zeitung an einem anscheinend geheimen Klimaplan, ich zitiere, wir haben nur noch 13 Jahre, um die Erde zu retten. Also nur damit Sie es wissen, Sie leben jetzt schon 2 Jahre nach dem Untergang. Die Welt wird nicht an dem Unvermögen der Menschen untergehen, sondern es wird dann das Ende da sein, wenn unser Herr sein großes Amen spricht. Wir sollten nicht so tun, als ob das ganze Weltgeschick in unserer Hand läge und wir darüber zu bestimmen hätten. Wir wissen nicht, wann und wie das Ende kommt. Und gerade vorher, nach dem Abendessen, noch so ein nettes Gespräch gehabt, wann kommt Jesus wieder? Vielleicht heute Abend? Bevor ich wieder in Stuttgart bin? Halten Sie das für möglich? Das will uns doch Jesus deutlich machen, indem er uns nicht sagt, wann er wiederkommt, dass wir alle Zeit bereit sind. Es könnte allerdings vielleicht auch noch 20 Jahre oder 20.000 Jahre dauern. Ich weiß, jetzt kommen wir ins Diskussion. Lassen wir mal weg. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wann und wie das Ende kommt. Und wir wissen zwar viel von dem bekannten Anfang, wir wissen aber auch viel nicht. Wir wissen auch wenig von der Ewigkeit, aber wir ahnen, es wird eine ganz andere Dimension sein, die uns als Menschen des Hier und Heute noch verschlossen ist. Aber Jesus hat deutlich von der Ewigkeit gesprochen, vielleicht am ausführlichsten in der Geschichte vom reichen Mann und armen Lazarus in Lukas 18. In dieser Geschichte hat er uns vom ewigen Leben in Gottes Gegenwart berichtet. Auch vom Leben abseits dieser glückseligen Ewigkeit. Er hat diese als Hölle bezeichnet. Jesus hat davon gesprochen. Die Gewissheit der Ewigkeit erfüllt uns. Und darum macht der Verlust an Ewigkeit nicht wirklich weltzugewandt. Der Verlust an Ewigkeit führt eher zu einem egozentrischen und darum so stressigen Kreisen um sich selbst, zu einem aufgeregten Suchen nach Selbstentfaltung und Selbstverwirklichung. Wer dagegen Ewigkeit hat, der hat auch Zeit. Wer nicht alle seine Hoffnung in diese Welt setzen muss, wer nicht seine ganze Lebenserfüllung aus dieser Welt herauspressen muss, der kann nüchtern und fröhlich sich in dieser Welt einbringen. Der kann mit beiden Beinen in der Welt stehen. Der kann diese Welt bebauen und bewahren. Denn wer die existenziellen Fragen seines Lebens gelöst hat, nämlich die Frage nach dem Woher und Wohin, und darum ganz in diesem Gott geborgen ist, der Anfang und Ende und die Zukunft bestimmt, der hat Kraft und Zeit, in dieser Welt zu wirken. Ewigkeitshoffnung macht nicht weltflüchtig, sondern welttüchtig. Einer meiner Freunde sagte mir vor einiger Zeit, dass er angesichts des rasanten Wegs in den Untergang durch die herrschenden Ideologien in unserem Land ernsthaft ans Auswandern denke. Ich will darüber nicht urteilen. Es kann ja sein, dass äußere Umstände auch zu einer neuen Platzanweisung führen. Jakob und das Volk Israel sind damals nach Ägypten gezogen, um dem Hunger zu entkommen. Die waren also Wirtschaftsflüchtlinge. Aber das war von Gott selbst mit langer Hand vorbereitet. Sie waren vom Wohlstandsland Ägypten zum wirtschaftlich begründeten Asyl eingeladen worden und sind gefolgt. Das kann es geben. Unser Gott kann auch schwere Krisen zu neuen Platzanweisungen nutzen. Aber vom Grundsatz her habe ich den Eindruck, Menschen, die Ewigkeit haben, weil sie durch Jesus Christus in einer persönlichen Beziehung mit dem lebendigen, ewig reichen Gott stehen, die steigen nicht aus dieser gottlosen Welt aus. Wer glaubt, der flieht nicht. Kein Ausstieg, sondern Einstieg in die Gesellschaft ist angesagt. Und so in diesem Sinn jetzt zurück zu Jeremia. Fromm gemeinte Rückzugsgefechte hat Jeremia nicht empfohlen. Jeremia hat dem Volk so menschlich zugerufen. Baut Häuser, pflanzt Gärten, baut euer irdisches Leben so, als ob es noch lange dauern würde. Lebt normal. Christen sind keine Phantasten, sondern sie stehen mit beiden Beinen fest in dieser Welt. Wohl wissen, dass diese Welt nicht das Letzte ist. Sie nehmen ihre Aufgaben und ihre Pflichten in dieser Welt ernst. In der Ehe und Familie, ich sag mal bewusst so in meiner Lebenssituation, auch als Opa und Oma, aber auch im Beruf, als Landwirt oder Handwerker, als Büromitarbeiter oder als Verkäufer, als Industriearbeiter oder als Arzt, als Steuerberater oder als Unternehmer. Darum und in dieser Sicht der Dinge kommt auch unser Reformator Martin Luther ja zu diesem herrlichen Wort, dass er sagt, dass selbst der Dienst der Magd im Stall Gottesdienst sei. Vielleicht ist das für uns immer noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, also vor allem für mich als Stuttgarter, ja, weil wir hatten da keinen Stall. Ich war glücklicherweise in Kindheitstagen immer wieder im Schwarzwald bei der Tante und da hat man dann sowas gesehen, da wusste man jetzt, was das ist, im Stall zu sein. Für uns gewöhnungsbedürftig, aber Luthers Sicht und Jeremias Sicht sind ganz klar. Der Gottesdienst beginnt nicht mit dem Lobpreis und er endet nicht mit dem Segen. Für Gottesmenschen ist immer Gottesdienst. Auch am Schreibtisch, auch hinter der Ladentheke, auch der Dienst der Mütter, auch die Arbeit am Fließband und der Dienst als Hochschullehrer oder was man sich jetzt noch alles denken kann. Also Sie kennen das ja wahrscheinlich, wenn Menschen einem Politiker zuhören und dann sagen sie so manchmal, ach, das sind doch nur Sonntagsreden. Und wenn man auch in diesem Jahr 1 nach der Bundestagswahl die Wahlversprechen von vor einem Jahr und der politischen Regelungswirklichkeit heute vergleicht, dann gewinnt das neuen Auftrieb. Aber mal ernst, Sonntagsreden? Wo wird denn eigentlich sonntags geredet? Da denken also offenbar die Menschen über uns Prediger des Wortes Gottes, dass es ein gravierender Unterschied ist zwischen dem, was Christen am Sonntag im Gottesdienst predigen und hören und was sie am Werktag leben. Ist es nicht ein hartes, aber leider oft berechtigtes Urteil der Beobachter? Ich plädiere dafür, dass wir das Sprichwort von den Sonntagsreden künftig Lügen strafen. Unser Gottesdienst geht nicht sonntags zu Ende, sondern geht montags weiter. Dann gehen wir montagmorgens nicht mehr zur Arbeit mit dem Gedanken, wenn es nur jetzt Nacht wäre und morgen früh Freitagmittag. Sondern dann wird unser Gottesdienst am Sonntag bewährt durch den Gottesdienst in unserem Alltag. Und vielleicht helfen ja gerade dazu auch Bibelstunden während der Woche, am Mittwoch, damit wir das nicht vergessen. Das Zweite, sucht der Stadt Bestes. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Name Jakob Kröger noch was sagt. Vielleicht haben manche noch biblische Kommentare von ihm im Schrank, ich auch. Er ist vor 150 Jahren geboren, war mennonitischer Erweckungsprediger und der Gründer des Missionsbund Licht im Osten. Er schrieb zu unserem Text, und das möchte ich gerne zitieren, der Brief enthielt keine Predigt. kein Bemitleiden der Verbannten. Wie lauter und innig deren Beziehung zu Gott ist, so lauter und nüchtern ist auch ihre Beziehung zu ihrem Volk und zur Heimat. Sie sind nicht mystisch verliebt in Blut und Boden, heiligen aber durch ihre ehrfurchtsvolle Beziehung zum Herrn der Schöpfung ihre schöpfungsgemäße Verbundenheit mit Blut und Boden. Was Gericht ist, soll zugleich ein Segen sein. Was Gericht ist, soll zugleich ein Segen sein. Mit der Aufforderung Jeremias zum Bauen, Wohnen, Pflanzen, Essen, Heiraten, Kinder gebären, ist ja eigentlich so das ganze Leben umspannt. Alle Lebensbezüge sind einbezogen. Aber diese Begriffe sind alles Aktivbegriffe. Sie bezeichnen ein aktives Gestalten. Denn wenn ich das so sagte, mit beiden Beinen in der Welt stehen, dann könnte das heute auch leicht missverstanden werden als ein Dahinleben, wie es viele leider tun, so in der Masse mitleben, lassen sich mitreißen von allen Modetrends der Zeit oder haben oft nur die eine Sorge, sie könnten irgendwie noch zu kurz oder zu spät kommen und ihr Lebensglück verlieren. Aber Jeremia sucht der Stadt Bestes, heißt, lebt verantwortlich. Lebt so, dass es anderen dient. Lebt so, dass andere durch euch Wohltaten empfangen. Lebt so, dass es eurer Gemeinschaft, eurer Gesellschaft gut geht. Lebt so, dass ihr anderen Menschen um euch her zum Segen werdet. Was das heute nun heißt, mitten in dieser unsicheren politischen und gesellschaftlichen Lage, das müsste man jetzt im Einzelnen durchdeklarieren. Darüber können Sie ja heute Nacht noch miteinander reden oder heute Abend. Also ich denke ganz sicher, die aktive Beteiligung am Wirtschaftsleben, vielleicht nach sorgfältiger Prüfung für manche, sogar eine neue Investition, vielleicht sogar um anderen Arbeit zu geben. Ganz sicher eine neue Einteilung des Geldes, vor allem wenn es immer weniger wert wird, muss man nochmal neu nachdenken. Einteilung des Geldes, um mehr Gutes zu tun, Barmherzigkeit zu üben, zur Ausbreitung des Reiches Gottes beizutragen. Und sicherlich vielleicht eine neue Einteilung der Zeit, um Mitverantwortung wahrzunehmen in Schule oder Betriebsrat, vielleicht sogar, ich getraue mir das zu sagen, in einer Gewerkschaft oder in einer politischen Partei. Von Johannes Busch, auch so ein Vater des Glaubens, manche kennen ihn vielleicht noch, der war Leiter des Westfälischen Jungmännerwerks in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Da sind im Buch Stille Gespräche Vorträge an Mitarbeiter abgedruckt. Daran gibt es jenes bemerkenswerte Kapitel über die Treue im Kleinen, abgekürzt TIK. Super wertvoll. Die kleinen alltäglichen Aufgaben erledigen. Aber ich dachte und ich denke, vielleicht gilt für viele von uns auch der TIK, die Treue im Großen. In Lukas 12, 48 steht das Wort von Jesus, wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Ist uns mit unserer Gesellschaft, mit unserer Freiheit, mit der längsten Friedenszeit in Deutschland seit Menschengedenken, mit dem unbändigen Wohlstand, auch wenn er jetzt so ein paar Blessuren bekommt, und den fantastischen technischen Errungenschaften nicht doch viel mehr gegeben, als uns bewusst ist? Und bedeutet das vielleicht ein viel größeres Maß an Verantwortung für uns, auch für uns als deutsche Gesellschaft, als deutscher Staat? Kurz nach der politischen Wende hatte der damalige baden-württembergische Ministerpräsident Späth Jugendliche aus Sachsen zu einem Sommerfest eingeladen in den schönen Park der Villa Reitzenstein. Da wir dort ganz in der Nähe wohnen, hat er dann auch Jugendliche aus Stuttgart dazu eingeladen. Da waren auch welche von unserer Jugendarbeit dann mit dabei. Einer unserer Jugendmitarbeiter berichtete uns dann davon, was Erwin Teufel, damals Vorsitzender Landtagsfraktion, später ja Ministerpräsident, in einem Rundgespräch sagte. Etwa so nach der Katastrophe des Dritten Reiches sind bewusst viele Christen bereit gewesen, politische Verantwortung zu übernehmen. Diese Menschen haben ein ganzes Stück weit auch Politik in Deutschland geprägt. Später sei das viel weniger der Fall gewesen. Und das sei das Problem heute. Und darum frage ich, Könnte es sein, dass wir von der Anklagebank, was so alles schlecht läuft in unserer Gesellschaft, runter müssen und einige von uns auch zur Mitarbeit entsenden sollte? Und dass wir selbst auch täglich darüber nachzudenken haben, was das für uns heute bedeutet, der Stadt Bestes zu suchen? Und dann bedeutet verantwortlich leben in der Regel auch, so jedenfalls sieht es Jeremia, ich bin froh, dass er das gesagt hat, heiratet und schenkt Kindern das Leben. Ich betone in der Regel. Ich weiß, dass mit einer solchen Aufforderung auch viele in viele Nöte kommen und viele aufseufzen und sagen, ja, würde ich ja auch gerne, aber hätte ich auch gerne. Menschlich gesprochen ist das ja für manche auch zu spät. Also ich weiß, dass sich dahinter viele Fragen und Probleme und auch Nöte verbergen. Wir haben viele Probleme in unserem Land, aber wir sollten im Blick auf unser Land wirklich nicht vergessen, dass die meisten Völker dieser Erde lieben gerne, ich weiß nicht, ob man sagen muss, noch, ihre Probleme gegen unsere Probleme eintauschen würden. Aber ich erlaube mir jetzt auch zu sagen, dass einer der Hauptprobleme ziemlich unbeachtet am Rand liegt. Nämlich, dass wir die natürliche Verantwortung für die Zukunft unseres Volkes zu sorgen, seit 55 Jahren vernachlässigt haben. Wir stehen von 228 Ländern auf dem 212. Platz, was die Zahl der Kinder im Verhältnis zur Einwohnerzahl angeht. Das ist doch paradox. Im Wohlstand tummeln wir uns auf den ersten Plätzen, etwa auf Platz 5. Aber in dem Bereich, wo die menschliche Zukunft wirklich gestaltet wird, da haben wir nicht mal die einfachste Regel verstanden. Ich sage, gehört es nicht eigentlich zum kleinen Einmaleins des Denkens? Jeder von uns lebt doch nur, weil zwei Menschen ihm das Leben geschenkt haben. Und, ich sage es ganz bewusst, gewollt oder von den Umständen her gedrängt oder wie auch immer, aber irgendwann zu unserem Leben Ja gesagt haben. Ist es nicht das Mindestmaß der Dankbarkeit, auch wieder dafür zu sorgen, dass mindestens zwei Menschen nach mir das Leben geschenkt wird? Wir haben versäumt, darüber zu reden, dass es geradezu die erste Wahrnehmung politischer Verantwortung ist, Kindern das Leben zu schenken, auch damit wir nicht weniger werden. Und darum müssen wir uns heute als Christen daran erinnern lassen, was damals auch zu Jeremias Zeit nicht mehr selbstverständlich ist. Schien. Der Zukunftspessimismus und das nur noch Sorgen um sich selbst hatte die Verantwortung für die Zukunft zurückgedrängt. Und deshalb schrieb Jeremia im Auftrag Gottes auch, sorgt dafür, dass ihr nicht weniger werdet. Also wenn es einen Grund gegeben hat, keine Kinder zu haben, dann doch sicherlich in der Verbannung und in der Gefangenschaft in Babel. Aber genau da sagt Jeremia, sorgt dafür, dass ihr nicht weniger werdet. Davon hängt eben auch das Wohl eines Volkes ab, dass nicht plötzlich weniger da sind, die die Last eines Volkes tragen müssen. Wir brauchen heute den Mut zu erkennen, dass sich meine und die nachfolgende Generation durch manche Parolen haben verführen lassen. Unsere Generation hat sich doch berauschen lassen von Worten wie Geburtenplanung und Familienplanung und gar nicht gemerkt, dass das eigentlich eher Geburtenverhinderungsplanung heißen müsste. Wir haben davon geredet und geglaubt, dass es nicht verantwortlich sei, in diese schwierige Welt hinein Kinder zu gebären. Wie gut, dass unsere Eltern nicht so gedacht haben. Ich weiß nicht, ob es Ihnen schon mal aufgefallen ist, ich hoffe, sonst eben heute Abend, dass nach biblischem Bericht das allererste Wort Gottes zu den Menschen war, seid fruchtbar und mehret euch. Und genau das hat Jeremia den Entführten, den Versklavten auch wieder gesagt. Und darin wird doch eines klar. Gott will Leben, menschliches Leben. Und der Wert des menschlichen Lebens ist nicht von den Umständen abhängig. Weder von den Fragen um Frieden und Freiheit, noch von den Fragen um Arbeitsplatz und Wohlstand und Sicherheit. Und schon gar nicht von den Fragen der persönlichen Begabung oder der persönlichen Zukunftschancen. Weil Gott selbst der Herr der Zukunft ist. Deshalb ist die mutterlose, die vaterlose, die kinderlose Gesellschaft auch ein Zeichen mangelndes Vertrauens in die Souveränität Gottes und seiner Herrschaft. Gestern, heute und in Ewigkeit. Und noch ein drittes, und das können wir dann gewiss alle mitnehmen. Betet. Betet für sie, sagt Jeremia seinem Volk. Er schreibt nicht, betet für eure Rückkehr. Betet für eure Bewahrung vor dem Einfluss des Heidentums. Betet für euch. Gottes Wort ist ja gerade deshalb so spannend, weil es uns oft zu etwas herausfordert, was man normalerweise nicht tut. Das Wort Jesu, liebet eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen. Tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen, bittet für die, die euch beleidigen. Das war ja die ungewöhnliche und darum eigentlich unglaubliche Provokation. Meint er denn das wirklich ernst? Und Jeremia, der schreibt denen, betet für diese Stadt Babel, für diesen autoritären, heidnischen, machthungrigen, ausbeuterischen Unrechtsstaat. Das ist eure Aufgabe. Was soll man gerade für jene beten, die man nicht will und die man nicht mag? Ja, gerade auch für die. Und dabei fügt dann Jeremia hinzu, denn wenn es ihr gut geht, dann geht es euch auch gut. Wenn es ihr gut geht, ja, dann bleiben wir doch in der Gefangenschaft. Dann haben sie doch gar keinen Grund zur Änderung ihrer Politik. Warum soll es uns dann gut gehen? Jeremia macht uns deutlich, selbst beim Gebet werden wir oft von unserem Egoismus geplagt. Wir beten, dass es uns gut geht. Will Jeremia diesen Egoismus bedienen? Ich denke, das wäre missverstanden. Wer betet, hat damit keine Garantie eingelöst für bessere Verhältnisse für sich selbst. Nein, Jeremia will nicht unser Ego bedienen, sondern er will uns vom Kreisen um uns selbst befreien. Wenn's ihr gut geht, dann geht's euch auch gut. Das will uns sagen, Freunde, ihr müsst keine Angst haben, wenn ihr für andere betet, dass ihr dann selbst zu kurz kommt. Ihr müsst keine Angst haben, dass Feindesliebe euch kaputt macht. Liebt die Feinde um ihretwillen, betet für die Verfolger, weil ihr euch ernstlich um sie sorgt. Dann werdet auch ihr nicht zu kurz kommen, weil euer Vater im Himmel doch auch weiß, was ihr braucht. Beten relativiert die politischen Machtstrukturen. Beten macht ernst damit, dass sie eben nicht aus sich selbst heraus die Weisheit haben. Darum beten wir für die Amtsträger. Wir spüren doch, dass sie eine große Last zu tragen haben, die sie selbst nicht tragen können. Beten wir für diejenigen, die an den letzten zwei Sonntagen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen gewählt wurden. Beten wir auch für die, die verloren haben, die darauf hofften und darauf hingearbeitet haben, dass sie wieder ihr Mandat in den Landtagen bekommen und jetzt erkennen müssen, dass es nicht gereicht hat. Manche müssen ihre Zukunft neu denken und planen. Also wenn wir in diesen Tagen ja über Sucht der Stadt Bestes und über politische Verantwortung auch nachdenken hier bei dieser herrlichen Konferenz, dann mag ja manche sagen, naja, also sich politisch zu engagieren, das ist jetzt nicht so meine Sache. Das sollen doch die machen, die dafür begabt sind. Einen politischen Auftrag kann und darf keiner von sie abstreifen. Das Gebet. Das Gebet für die Stadt. Das Gebet für diese Gesellschaft. Das Gebet für die Obrigkeit, für die Amtsträger. Das ist der wichtigste, unverzichtbare politische Auftrag der Christen. Also wahrscheinlich kennen Sie ja weithin auch diese herrliche Geschichte vom Besuch Gottes bei Abraham im Heim Mamre. Also sonst lesen Sie es heute Abend nochmal nach mit der Frau, nach der Bibelstunde noch Bibel lesen. Also 1. Mose 18. Wie der Abraham dann mit Gott, mit den Dreien, mit dem einen, das ist ja alles sehr geheimnisvoll, dann noch weiter geht und dann die Richtung Sodom eingeschlagen wird und Gott kündet Abraham das Gericht über Sodom an. Abraham setzt sich in der Fürbitte für den Erhalt Sodoms ein und Gott verspricht ihm in diesem fürbittenden Ringen, ja, wenn es 10 Gerechte darin gibt, ist er bereit, um dieser 10 willen Sodom zu verschonen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch immer so geht wie mir, beim Bibellesen werde ich immer so neugierig. Ich denke immer, Abraham, warum hast du nicht noch weitergemacht? Hättest du nicht noch beten können, auch für 5, vielleicht für 3, vielleicht sogar für 1, vielleicht, wissen wir nicht, 10. Gott hat zugesagt, um der 10 willen will ich Sodom verschonen. Ich habe diese Geschichte eigentlich meistens unter dem Aspekt der Fürbitte des Abraham gesehen, die viel bewirken kann. Und sie ist auch eine Geschichte der Ermutigung zum Gebet, ja zum Ringen mit Gott. Aber mir ist das nochmal deutlich geworden, offenbar sind 10 Gerechte für Gott Grund genug, die Hoffnung über einer Stadt nicht aufzugeben. Ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht wie mir. Ich wundere mich manchmal, warum Gott eigentlich so lange zuschaut, in unserem Land so lange Gnadenzeit gibt, obwohl so viel gottloses Treiben, so viel Heidentum, so viel Missachtung seines Willens da ist. Könnte es sein, dass die wenigen, die an Jesus Christus glauben, noch das Gericht aufhalten? Dass wegen uns noch Gnadenzeit ist? Und dass eben unser Herr uns noch Möglichkeiten des Wirkens einräumt, Menschen in seine Nachfolge zu rufen, aber auch der Stadt Bestes zu suchen? Sucht der Stadt Bestes, indem ihr mit beiden Beinen in dieser Welt lebt, Verantwortung für diese Welt wahrnehmt und betet so, als ob alles Arbeiten nichts nützen würde. Und das wollen wir auch jetzt tun. Vater im Himmel, und dich anrufen über dieser Welt, über diesem Heidentum in dieser Welt, über der Gottlosigkeit, über dem Atheismus, der um sich greift. Herr, wir bringen dir unser Land und unser Volk. Du hast uns so viel Gutes geschenkt. An Reichtum, an Frieden, an Freiheit über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Und jetzt haben wir den Eindruck, dass die Menschen dennoch nicht verstehen, dass deine Güte sie zur Umkehr treibt, sondern dass sie sich immer mehr von dir abkehren wollen. Herr, wir bitten dich um dein Erbarmen. Herr, wir bitten dich für die Verantwortlichen in unserem Volk, der Bundeskanzler Scholz, der Bundespräsident Steinmeier, für die Ministerinnen und Minister, für die, die Verantwortung tragen in den Bundesländern und in den Städten und Kommunen, für die Richter und Staatsanwälte. Herr, wir bitten dich, dass du unter ihnen auch die Sehnsucht neu aufbrechen lässt, auf dich zu schauen, von dir her Weisung für ihr Leben anzunehmen, nicht sich in menschlicher Hybris davon machen und so tun, als ob es in unserer Hand und Macht liegen würde, Frieden zu schaffen und Frieden zu erhalten und Gesundheit zu erhalten und zu schaffen. Herr, es liegt doch an dir. Wir trauen dir zu, Herr, dass du alles zum Guten wendest. Nimm du unser Land und unser Volk in deine gute Hand. Und wenn wir jetzt gerade die Landtagswahlen hinter uns haben und auch wissen, dass da viele persönlich enttäuscht sind, weil sie nicht gewählt wurden, weil es nicht gereicht hat, dann bitten wir dich gerade für die, die so jetzt in der Frustration leben und sich überlegen, wie es weitergehen kann. Du kannst auch zu ihnen reden. Du kannst ihnen auch neue Perspektiven geben für ihr Leben, für ihren Dienst auch in dieser Gesellschaft. Herr, wecke du unter uns wieder neu die Sehnsucht nach dir, nach einem Leben mit dir und nach deinen Geboten. Schenk, dass die Gemeinden erstarken, weil sie sich ganz an dich halten. Und schenke, dass von den Gemeinden viel ausgeht hinein in diese Welt, in unsere Zeit, in unsere Gesellschaft. Herr, du bist das A und das O, der Anfang und das Ende. Dir gehören wir. Herr, wir wollen bei dir bleiben. Danke, dass du uns an deiner Hand hältst. Amen.